Herzlich willkommen zu Schallsleep, dem Baby- und Kleinkindschlaf-Podcast. Mein Name ist Katharina Schmidt, ich bin Schlafberaterin und selbst Mutter von 3 Kindern. Und ja, ich war schon oft müde und verzweifelt. Deshalb ist es meine Mission, euch das Thema Schlaf näher zu bringen, damit ihr so viel Grundwissen wie möglich erhalten könnt. Denn Wissen ist Macht. Und je mehr ihr wisst, desto entspannter könnt ihr in eurer Elternschaft sein. Also macht es euch gemütlich. Ich freue mich so sehr, dass ihr dabei seid. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich das interessante Thema für euch, wie das mit dem Schlafverhalten ist, wenn man in die außerfamiliäre Betreuung kommt. Ich möchte das für die Einfachheit, der Einfachheit halber, einfach jetzt mal Kita nennen. Ja, also wenn ich jetzt Kita sage, wisst ihr, ich meine die außerfamiliäre Betreuung. Und wie ist denn das mit dem Schlafverhalten, wenn man eine Kita-Eingewöhnung gerade durchlebt oder vielleicht auch schon hinter sich hat, aber hauptsächlich, wie ist es, wenn man die gerade durchlebt? Also wie verändert sich der Schlaf? Und ich muss mal gucken, ob ich jetzt noch genau schildern kann, was man da tun kann, weil das würde vielleicht den Rahmen sprengen, aber ich möchte jetzt einfach ein bisschen, man hört immer die ganzen englischen Begriffe, Awareness, wie sage ich das auf Deutsch, ich möchte so ein bisschen Achtsamkeit dafür schaffen, damit ihr wisst, wie ihr das Verhalten einordnen könnt. So, außerdem betrifft es eben auch sehr, sehr viele Familien, ne? Also fast nahezu jede Familie, außer man entscheidet sich dafür, kindergartenfrei zu leben. Aber ob dein Kind jetzt bei der Tagesmutter ist, bei der Tagesmama oder wie gesagt in der Kita, es wird wohl dir passieren, dass du feststellst, dass das was mit deinem Kind macht. Vielleicht gucken wir uns mal an, warum verändert sich der Schlaf überhaupt? Also falls es dich gar nicht betrifft, sehr glücklich, aber es betrifft halt die meisten. Also warum verändert sich der Schlaf während der Kita-Eingewöhnung? Das hat verschiedene Gründe. Ich habe mir das heute tatsächlich auch alles mal notiert, weil es sehr viel war für mich. Und normalerweise mache ich die Folgen alle immer so locker flockig aus dem Kopf, weil ich das immer alles irgendwie einfach auch sagen kann. Heute habe ich mir das alles mal ein bisschen aufgeschrieben. Wenn du hörst, wie ich mit meinen Blättern hier rumwusele, wundere dich nicht. Deswegen, lass uns anfangen. Also erstmal ist das für dein Kind neurobiologisch zu erklären, die Veränderung. Und zwar ist das eine Stressreaktion im Gehirn. Das soll jetzt dir keine Angst machen. Ich möchte das nur, dass du das verstehst. Denn die Eingewöhnung ist für dein Kind ein großer Entwicklungsschritt. Und es ist ja so, dass sobald dein Kind in eine Veränderung eintritt, ob jetzt von innen motiviert, weil es neue Fähigkeiten hat, oder von außen, weil du möchtest, dass dein Kind in eine Veränderung kommt, ist das einfach eine Entwicklung. Und die hat natürlich zur Folge, dass dein Kind Trennungsangst haben wird. Ist ja ganz normal, ne? Bisher hat dein Kind sein oder ihr ganzes Leben mit dir verbracht, Tag und Nacht, und auf einmal ändert sich das. Und durch diese Trennung von dir, von Mama, Papa, wird, das muss ich jetzt hoffentlich korrekt vorlesen, das sogenannte Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierensystem aktiviert. Und das ist für die Ausschüttung von Cortisol verantwortlich. Und ich habe ja schon oft über Cortisol gesprochen. Es ist, glaube ich, für viele auch schon eine alte Leier, aber ich fasse es nochmal kurz zusammen. Also Cortisol sorgt dafür, dass wir durchhalten, wenn wir keine Energie mehr haben. Und mit einem hohen Cortisolspiegel kommen wir einfach nicht zur Ruhe und machen keine Pause. Und man hat ja auch, glaube ich, mal rausgefunden, ich habe die Studie jetzt nicht, ich habe das jetzt wirklich nicht vor Augen. Ich hoffe, ich erzähle auch nichts Falsches, denn ich möchte, wie gesagt, keine Angst vor dem Kindergarten machen. Aber ich habe irgendwo mal gelesen, dass die Cortisolspiegel von unter 3-jährigen Kindern im Kindergarten sehr hoch sind. Also in dieser Altersklasse ist es ein sehr hoher Cortisolspiegel. Und ich weiß jetzt nicht, ob man deswegen sagen sollte, Kindergarten ist furchtbar. Würde ich niemals tun. Ich habe ja selbst den Kindergarten genutzt. Man muss einfach nur wissen, dass es für dein Kind eine intensive Herausforderung ist, woanders zu sein, sich anzupassen, sozial anders zu interagieren, andere Regeln zu akzeptieren. Manche Kinder maskieren sich auch und adaptieren alles total, und zu Hause, ich sag mal, lassen sie die Sau raus, weil es einfach, dann lassen sie alles los. Ne? Also Kindergarten ist einfach ein gewisser Stress, auch wenn die ErzieherInnen sich massiv viel Mühe geben, auch wenn es liebevoll ist, wenn die Abläufe passen, es ist Stress. Und das macht natürlich was mit dem Schlaf. Und wenn der Körper die ganze Zeit aufmerksam bleiben muss, dann kann eben das Cortisol dazu führen, dass das das Schlafverhalten beeinflusst. Was ist noch ein Faktor, der mit Schlaf und Kindergarten zusammenhängt? Das ist definitiv, ich habe ja schon gesagt, die Trennungsangst, ne? Das heißt, dein Kind ist irgendwie die ganze Zeit in so einer Art Alarmmodus, weil es weiß, du bist jetzt nicht da und jetzt muss dein Kind sich darauf einstellen und das hinterlässt so einen Beigeschmack, ja, die waren jetzt nicht da, die haben mir gefehlt. Das ist unterschwellig im Bewusstsein so verankert. Und dann fragen sich die Kinder auch, oh, ist es morgen wieder so? Und der Tag danach? Und habe ich überhaupt schon ein Zeitgefühl, bis ein Kind versteht, Wochenende bleiben wir zu Hause, unter der Woche gehe ich in den Kindergarten, brauche es einfach Zeit. Und dann kannst du dir sicherlich vorstellen, dass dein Kind dann in der Nacht, wenn es schlafen sollte, auf einmal in diesem Alarmmodus ist und überprüft, huch, bin ich noch bei meinen Eltern. Und deswegen hat man oft auch nächtliche Wachphasen, einfach weil die Kinder die Umgebung wieder auf Sicherheit überprüfen. Selbst wenn ihr die schon hattet, kann es sein, dass das Sicherheitsbedürfnis deines Kindes wieder, ja, angetriggert wird. Und da muss man auch nicht Angst haben, dass es was Unnormales ist. Das ist etwas, das regelt sich mit der Zeit wieder, aber der Schlaf-Wach-Rhythmus, der wird einfach durch das Bedürfnis nach Nähe ein bisschen gestört kurzzeitig. Aber das ist ein Anpassungsprozess. Also bei all dem, ich sage das jetzt bestimmt tausendmal in der Folge, bei all dem, was ich euch sage, will ich euch keine Angst machen und gar nicht. Ich will euch einfach nur nahebringen, dass da einfach biologisch was passiert und dass man das nachvollziehen kann, wenn das Kind auf einmal schlechter schläft. So, eines der allerwichtigsten Hintergrundinformation ist sicherlich, dass Kinder in der außerfamiliären Betreuung viele, viele Eindrücke sammeln. Ne? Und immer wenn was Neues passiert, das hast du vielleicht in der Vergangenheit auch schon gemerkt, macht das was mit dem Schlaf. Und jetzt ist es so, dass die neuen Eindrücke im Kindergarten dazu führen, dass im Gehirn diese sogenannte synaptische Konsolidierung stattfindet. Und alles, was dein Kind lernt und erlebt, verarbeitet das im Schlaf. Und je mehr Eindrücke dein Kind tagsüber sammeln konnte, desto unruhiger kann tatsächlich auch der Schlaf sein. Und das lernt man ja im ersten Lebensjahr die ganze Zeit, finde ich zumindest. Man merkt es da sehr stark, weil die Kinder da massive Fortschritte machen. Von einem super kleinen Baby, was irgendwie nur auf dem Bauch liegt vielleicht, plötzlich zu einem kleinen Menschlein, was laufen kann. Da merkt man auf jeden Fall, dass das was mit dem Schlaf macht. Aber diese Reizüberflutung jetzt im Kindergarten, lautere Geräusche, neue Aufgaben, neue Spielsachen, vielleicht kleinere Konflikte, Trennungsangst, es vermisst dich. Das muss dein Kind alles verarbeiten und das wiederum führt dazu, dass vermehrt REM-Schlaf, also Traumschlaf, benötigt wird. Und im REM-Schlaf ist das Gehirn sehr aktiv und in der Zeit wird eben all das, was dein Kind gelernt hat, wird es quasi kategorisiert, abgelegt, gespeichert und so weiter. Und ja, ein Gehirn, was da zu tun hat, kann nicht an Schlaf denken. Und deswegen macht eigentlich REM-Schlaf dein Kind auch schlauer, aber dich schlafärmer, dass du das als Hintergrund verstehen kannst. Ja, und der letzte Grund, warum Kita-Schlaf auch, also Kita-Leben, Entschuldigung, Kita-Leben den Schlaf beeinflussen kann, ist so ein bisschen auch diese veränderte Tagesstruktur. Und das ist ein Struggle für viele Eltern, mit denen ich schon zusammengearbeitet habe, aber auch in meinem eigenen Leben habe ich das gemerkt. Es ist echt schwierig, weil die Zeiten, die im Kindergarten veranschlagt werden zum Schlafen, passen oft nicht zu dem Rhythmus, den ihr habt. Und Entschuldigung, wenn ich ab und zu schniefe, ich bin irgendwie dauerkrank und das ist wirklich ein Problem. Also am allerschlimmsten ist eigentlich für die ganz kleinen Kinder, die in den Kindergarten kommen, wenn die noch 2 Tagschläfchen brauchen und der Kindergarten kann das einfach nicht abdecken wegen Personalmangel oder ja, ungünstiger Abläufe. Ist wirklich schwierig. Ich habe schon Kinder gesehen mit 10 Monaten, die im Kindergarten waren und die auf dem Tisch eingeschlafen sind. Das ist echt, ja, es hat mich echt so ein bisschen, ich sag mal, bewegt. Und dein Kind hat ja irgendwo auch einen zirkadianen Rhythmus, den es bei dir zu Hause kultiviert hat. Und im Kindergarten muss dein Kind sich eben an eine neue Routine anpassen. Plus diese Veränderungen und diese Eindrücke die ganze Zeit, das führt oft auch dazu, dass der Schlafdruck schon höher ist. Und wenn dann nicht rechtzeitig ein Schläfchen angeboten wird, dann wird dein Kind wieder übermüden. Dann sind wir wieder bei Cortisol. Und wenn allgemein der Schlafdruck auch nicht berücksichtigt wird, also dein Kind kriegt nicht dann eine Schläfchen, wenn es das bräuchte, dann wird das Bedürfnis des Körpers von deinem Kind so ein bisschen ignoriert, diesen Schlaf zu bekommen, also diesen Schlaf auch anzubieten. Das heißt, es kann einfach sein, dass daraus resultiert, dass dein Kind Schwierigkeiten hat, vielleicht dort einzuschlafen, dass es dann bei dir zu Hause Schwierigkeiten hat, abzuschalten, oder dass es im Kindergarten vielleicht auch zu kurz nur schläft, weil das Schläfchen zu spät angeboten wurde. Oder dass es, also es passiert selten, dass die Kinder zu lange schlafen in der Eingewöhnungszeit. Vielleicht irgendwann, wenn dein Kind eingewöhnt ist, dann schläft es manchmal vielleicht sogar mehr als bei dir zu Hause. Aber nichtsdestotrotz ist Schlaf echt eine heikle Sache, vor allem im Kindergarten. Und ich habe immer so diese große Hoffnung, dass vielleicht auch die ein oder andere Erzieherin, wie sagt man das jetzt gegendert? Das ist jetzt schwer. Der ein oder andere Erzieherin jetzt zuhört und vielleicht auch das mitnehmen kann in die Praxis. Ich weiß, dass es nicht einfach ist an dem Job. Ich weiß, dass ihr gefordert seid. Nur bitte, bitte, bitte schaut doch, dass ihr den Schlafbedürfnissen nachkommen könnt. Die meisten aus meiner Community, gerade auf Instagram, sind wunderbare, wunderbare Menschen. Ich weiß, dass ihr auch in eurem Job das Beste gebt. Ich habe einfach schon so viele Menschen kennengelernt, denen es dann egal war, die dann Eltern geraten haben, zum Beispiel still ab für die Eingewöhnung oder dein Kind muss jetzt zu Hause lernen einzuschlafen, weil im Kindergarten muss das auch können. Also all sowas gibt es ja einfach auch. Und gerade jetzt, wo wir über das Thema Schlaf sprechen und Kindergarten und Eingewöhnung, wäre es einfach gut, wenn man mit den Eltern spricht und wenn ihr auch mit den ErzieherInnen sprecht und sagt, was euer Kind braucht, weil die können das ja nicht wissen. Also ihr müsst dann einfach auch genau sagen, mein Kind braucht derzeit so und so viel Tagschlaf und es wäre schön, wenn wir das irgendwie umgesetzt bekommen. Aber das ist jetzt, wie gesagt, ein anderes Thema, jetzt habe ich mich ein bisschen verrannt. Jetzt habe ich euch auf jeden Fall mal die Gründe, die Hintergrundinformationen gegeben, warum der Schlaf gestört werden kann. Was passiert da biologisch? Jetzt sollten wir mal nochmal ans Eingemachte gehen, nämlich was sind die typischen Schlafprobleme, in Anführungszeichen, die zu erwarten sind, wenn man ja sein Kind in die Eingewöhnung bringt. Falls du es nicht hast, freue dich, aber man kann sich eben darauf einstellen. Also, die nächtlichen Wachphasen, die sind durchaus üblich, einfach weil Kinder emotional herausgefordert sind. Das habe ich ja schon erklärt. Und da kommt jetzt, wie gesagt, das mit dem Cortisol zusammen. Da kommt auch das mit der Alarmbereitschaft zusammen, weil es ist wirklich evolutionär bedingt in Zeiten von großer Unsicherheit, wie zum Beispiel so eine Trennung von dir, wacht ein Kind einfach häufiger auf. Denn es sucht ja die Bezugsperson. Es möchte sich vergewissern, dass jemand da ist. Und diese Verhaltensweise ist quasi so eine Art geschichtliches Überbleibsel aus der damaligen Zeit. Denn damals brauchten Kinder einfach eine Bezugsperson und Sicherheit. Die konnte man nicht einfach auf den Boden ablegen. Ne? Das ist wirklich in uns Menschen verankert, dass wir uns binden wollen, um zu überleben. Also dein Kind ist, wie ich immer sage, überlebensintelligent. Und in den nächtlichen Wachphasen zeigt sich das eben besonders. Die gehen aber auch wieder vorbei. Deswegen bitte, bitte hab keine Panik. Da heißt es einfach auch ein bisschen durchhalten und vielleicht am Wochenende das wieder gut machen und rausholen an Nähe und vielleicht auch das, was an Schlaf verpasst wurde. Ja. Was kann noch passieren? Es kann passieren, dass dein Kind länger braucht zum Einschlafen, als du es gewohnt bist. Das ist so ein bisschen dieser sogenannte Schlaf-Latenz-Effekt. Das bedeutet, das Gehirn ist sozusagen stark mit der Verarbeitung beschäftigt von all dem, was es erlebt hat. Und dadurch verlängert sich die Einschlafzeit. Also die Schlaflatenz ist ja die Zeit, die dein Kind braucht, bis es einschläft. Und der Effekt, der sich daraus ergibt, ist eben, dass es länger dauert noch als gewöhnlich. Ja, das außerdem habe ich auch natürlich vorhin gesagt, die Cortisolwerte sind erhöht. Die stören dann natürlich abends dein Kind auch beim Einschlafen. Und Melatonin ist ja sonst immer das Schlafhormon, das ganz wichtig ist. Zu viel Cortisol und Melatonin kommen sich eben in die Quere. Und dann kann das Einschlafen natürlich erschwert sein. Da heißt es auch ein bisschen durchhalten, liebevoll mit euch sein. Ich habe schon oft gesagt, meine 20-20-Regel bei Kindern, die noch nicht 18 Monate sind, sobald dein Kind die anderthalb erreicht hat, ist es eher die 30-30-Regel. Wenn du jetzt gar nicht weißt, wovon ich hier rede, guck mal bitte in meinem Podcast. Ich habe dazu eine, mein Stuhl quietscht. Ich habe dazu eine Podcast-Folge, meine ich, gemacht. Ich habe dazu auch auf Instagram ein Reel gemacht. Also das ist die richtige Regel für dich, wenn die Einschlafzeit zu lange dauert. Ansonsten habe ich, glaube ich, auch eine Folge gemacht, in der ich sage, lange Einschlafbegleitung heißt für mich auch bitte rechtzeitig abbrechen und euch nicht weiter quälen. Ja, und was kann noch passieren? Was ist noch typisch an Schlafproblemen während der Eingewöhnung? Früheres Erwachen. Dein Kind wird früher wach als gewohnt. Manche Kinder werden auf einmal zu früh aufstehen und ja, sind auf einmal in den Morgenstunden fit, scheinbar fit. Das ist für die meisten Eltern wirklich sehr, sehr schwierig und auch schwer zu akzeptieren, gerade wenn dann noch eine Zeitumstellung dazukommt. Ja, es ist für viele ein super GAU und ich verstehe, dass das für euch sehr schwierig ist, aber auch das hat wieder was mit dem Cortisol zu tun und das hat auch wieder was damit zu tun, dass nicht genug Tagschlaf gesammelt wurde, vielleicht am Tag. Vielleicht kannst du an der Stelle auch dein Kind abends vielleicht ein bisschen früher ins Bett bringen, um da so ein bisschen diesen Druck rauszunehmen, damit dein Kind mehr Erholung hat. Aber das sind eben Sachen, die können passieren. Wie gesagt, ich fasse es nochmal zusammen. Also mehr Wachphasen in der Nacht, eine längere Einschlafzeit insgesamt und ja, ein früheres Erwachen am Morgen. Und was kannst du jetzt tun? Also, ich habe ja am Anfang schon gesagt, ich glaube, es geht zu weit, wenn ich jetzt alles komplett beleuchte. Ich glaube, das schaffe ich nicht in der Folge, aber ich verweise da mal gerne auf das Kuschel- und Bindungshormon, nämlich das Oxytocin. Sobald du dein Kind im Arm hast, sobald du bei deinem Kind bist und deinem Kind Nähe schenkst, wird das freigesetzt. Das ist ja einfach ein Hormon, das durch Nähe und Berührung aktiviert wird. Das heißt, wenn du dein Kind im Arm hast, wenn du es massierst, wenn ihr was miteinander singt, wenn du in der Einschlafbegleitung bei deinem Kind bleibst, wenn du es stillst, falls du noch stillst, aber auch wenn du es im Arm hast und die Flasche gibst, all das hilft deinem Kind dabei, Oxytocin zu bilden und das senkt den Cortisolspiegel. Also deine Nähe ist wirklich heilsam, auch wenn du das nicht glaubst. Aber also ich finde, das klingt alles immer so rein mechanisch, was man da so hört. Und man denkt immer, ja, wie soll das gehen? Aber ich habe wirklich auch in jüngster Zeit ganz, ganz interessante Artikel gelesen, die darauf verwiesen haben, dass gerade im Bereich der Psychotherapie, also durch körpertherapeutische Arbeit, Oxytocin gebildet wird beim Patienten, indem man zum Beispiel den Patienten im Arm hat, während er von einem traumatischen Erlebnis berichtet. Und dann wird Oxytocin produziert und das wiederum hilft dabei, traumatische Erlebnisse besser zu verarbeiten. Und da bin ich jetzt wirklich nicht tief drin, aber ich glaube, wenn man traumatische Erlebnisse hat, dann sind da so neuronale Verbindungen wie festgetackert im Kopf und die lösen sich nicht mehr daraus, die gehen nicht mehr zurück in ihre neuronale Hülle. Ich glaube, ich erzähle jetzt bestimmt Quatsch, aber so habe ich es mir gemerkt. Und wenn dann Oxytocin dazu kommt, das hilft dabei, diese Verklebungen zu lösen, sodass ja, man loslassen lernen kann. Also Oxytocin ist sogar für Erwachsene heilsam, die Therapien machen. Ich finde das ein super spannender Fakt. Ich wünschte, ich könnte es euch jetzt so professionell darlegen, wie ich es gelesen habe. Ich hätte es jetzt mal hier hinlegen sollen zu meinen Notizen. Guckt einfach mal selber, was so Körpertherapie kann und so weiter, was für Therapieformen es gibt. Auch gerade eine Traumatherapie, aber Oxytocin ist auf jeden Fall ein entscheidender Schlüssel. Und wenn das schon bei Trauma so gut ist, dann könnt ihr euch vorstellen, dass Oxytocin wunderbar wirkt, um eure Kinder wieder ein bisschen abzuholen und zu regulieren. Und Regulation ist ja das Stichwort, wenn es jemandem nicht gut geht. Ansonsten, was kannst du noch machen? Die Tagesstruktur kannst du unter der Woche natürlich nur verändern, wenn du mit dem Personal ins Gespräch gehst und darum bittest, dass man darauf Rücksicht nimmt, denn du bist der Profi für dein Kind. Ansonsten musst du versuchen, am Wochenende das alles wieder so ein bisschen rauszuholen. Ne? Also, dass du versuchst, den Schlaf, der vielleicht verpasst wurde, am Wochenende nachzuholen, dass du vielleicht versuchst, abends, wenn dein Kind übermüdet ist, früher ins Bett zu gehen und so weiter. Und du nutzt dann auch einfach Licht und Aktivitäten und Mahlzeiten in der von dir beeinflussbaren Zeit so, dass du dein Kind mehr anschubsen kannst, müde zu werden oder vielleicht sogar wach zu bleiben. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber wenn man richtig müde ist, Ja, man kann natürlich morgens in den eigenen vier Wänden bleiben und die Wand anstarren und müde bleiben, oder man geht einfach mal zügig spazieren und wird wach von der frischen Luft, ne? Das war sowas, was ich lange falsch gemacht habe. Ja, ich war sehr, sehr lange koffeinabhängig. Bin es jetzt seit über einem halben, dreiviertel Jahr ungefähr, trinke ich kein Koffein mehr. Es war ein sehr langer Entzug für mich. Also ein sehr langer Prozess, sich das überhaupt zuzutrauen. Aber jetzt bin ich richtig glücklich, dass ich es gemacht habe. Ich verurteile aber niemanden, der noch Koffein braucht. Ich kann das total verstehen. Aber ich stehe jetzt natürlich auch morgens auf und bin müde. Aber ohne Koffein komme ich viel besser raus. Viel, viel besser als mit Koffein. Ich muss aber trotzdem auch mich bewegen. Und was mir morgens einfach hilft, ist mal so stramm kurz einen Spaziergang zu machen und mal ein bisschen rauszugehen. Und dann wird irgendwie bei mir auch, habe ich das Gefühl, Adrenalin und Cortisol produziert. Und das ist ein nachhaltigerer Effekt. Und so ist es eben auch mit dir und deinem Kind. Also wenn du weißt zum Beispiel, dass dein Kind super, super, super müde ist, weil es nicht genug Schlaf bekommen hat, dann plan das doch so ein, dass du die Aktivitäten noch so legst, dass dein Kind abends früh ins Bett kann, dass du rechtzeitig das Licht dimmst, dass du Mahlzeiten servierst, die vielleicht sogar ein bisschen Melatonin förderlich sind. Ich habe zu den ganzen Themen Beiträge, aber plane euren Tag so, dass dein Kind nicht noch mehr in der Überforderung ist. Ja, also man kann schon auch ein bisschen gegensteuern in dieser Umstellungszeit der Eingewöhnung. Du kannst nicht alles verhindern, aber du kannst ein bisschen gegensteuern. Gleiches bei nächtlichen Nachtphasen. Da machst du kein Licht an. Da redest du auch nicht viel, sondern du versuchst alles ruhig und entspannt zu halten. Ich mag auch immer so ruhige Übergangsrituale. Also Kinder wissen das auch, wann die Übergänge kommen. Also die sind ja auch Gewohnheitstiere wie wir. Und wenn du deinem Kind auch signalisierst, jetzt kommt das und jetzt kannst du dich darauf freuen. Beispielsweise, jetzt gibt es gleich Essen, jetzt kannst du noch kurz spielen oder nach dem Essen darfst du noch kurz spielen. Ich bin dann bei dir. Du musst so Sachen auch ankündigen, damit dein Kind durch diese Rituale auch wieder mehr Sicherheit bekommt. Denn dieses Ritual, in den Kindergarten zu gehen, ist ein vollkommen neues. Und das ist noch nicht mit Sicherheit assoziiert. Und deswegen solltest du versuchen, zu Hause Übergänge so vertraut und so sicher wie möglich zu gestalten. Und alleine schon mit dir irgendwo sitzen für 5 Minuten und ein Buch lesen, fördert so derartig das Oxytocin, aber auch gleichermaßen das Sicherheitsbedürfnis. Wer weiß, ob das nicht sogar einen Einfluss hat dann auf die nächtlichen Wachphasen. Man nimmt sich oft gar nicht die Zeit, finde ich, mal 5 Minuten mit dem Kind irgendwo zu sitzen, wenn man so viel zu tun hat. Also ich muss mir da selbst auch sozusagen, ich muss mir da auch in die Nase fassen, sag mal so, ich muss mich auch selbst motivieren, dass ich da mehr drauf achte. Gut, ich habe 3 Kinder, mein Tag ist wirklich voll, ich habe selten mal Zeit, irgendwas zu schaffen, aber man muss sich wirklich einfach mal bewusst die Zeit nehmen und diese Achtsamkeit haben, dass man mit dem Kind kurz ein bisschen Qualitätszeit verbringt, weil das ist auch Zeit, die deinem Kind fehlt. Und last but not least, das habe ich ja auch gesagt, dass man ja, Stressschlaf vermeidet, indem man einfach den Schlafdruck wieder ein bisschen optimiert. Das heißt, wenn du weißt, dein Kind hat am Tag zu wenig geschlafen im Kindergarten, dann bitte, bitte, bitte biete deinem Kind an dem Tag früher den Abendschlaf an. Das heißt nicht, dass dein Kind am nächsten Tag früher wach wird. Das ist so ein Irrglaube. Im Gegenteil, es kann sogar sein, dass dein Kind später wach wird und es einfach diesen Schlaf wieder reinholt, den es so dringend braucht. Ja, so insgesamt ist es immer gut, wenn man versucht, auch die Rituale vom Kindergarten mit denen zu Hause so ein bisschen zu synchronisieren. Vielleicht gibt es ja im Kindergarten auch irgendein Ritual, frag doch mal nach, dass die irgendwie durchführen, bevor Schlafenszeit ist. Vielleicht gibt es irgendeinen Satz, den die sagen. Vielleicht singen sie auch alle ein Lied miteinander. Also vielleicht kannst du irgendeinen Anker, den ihr zu Hause gesetzt habt, mit in den Kindergarten geben und umgekehrt, also zum Beispiel auch ein Kuscheltier oder ein Schnuffeltuch vielleicht, falls es erlaubt ist. Und ich habe damals bei meinem Kind, glaube ich, ein Oberteil von mir in den Kindergarten mitgegeben, was nach mir roch. Und ein Kuscheltier habe ich auch, war auch mein Duft dran. Das hat stark geholfen. Und manche Kindergärten, die machen ja auch Geräusche für die Kinder an beim Schlafen, weil sie wissen, dass die Kinder das zu Hause lieben. Also da musst du einfach mal mit eurer Einrichtung sprechen und mal schauen, was könnt ihr synchronisieren, was ihr zu Hause benutzt und was dort genutzt werden kann. So, jetzt kommt eine kleine Werbeunterbrechung, und zwar habe ich heute etwas ganz Besonderes für euch. Ihr wisst ja, wie wichtig Entspannung für den kindlichen Schlaf ist, Und genau hier kommt Aumio ins Spiel. Aumio ist mehr als nur eine Einschlafhilfe. Durch gezielte Entspannungsübungen werden nicht nur das Nervensystem eures Kindes beruhigt, sondern auch der Vagusnerv aktiviert. Und das ist wissenschaftlich betrachtet der Schlüssel für innere Ruhe. Der Vagusnerv ist der wichtigste Teil unseres Parasympathikus, also dem System, das den Körper runterfährt und für Entspannung sorgt. Und wenn dieser Nerv stimuliert wird, sinken Puls und Atemfrequenz, die Stresshormone werden reduziert und der Körper kann endlich in einen entspannten Zustand gleiten. Und genau das erreichen die Meditation, Geschichten und Klänge von Aumio. Sie helfen eurem Kind, sich wirklich tief zu entspannen und damit besser zu schlafen. Und jetzt kommt das Beste. Mit meinem Code Katharina30 bekommt ihr im Oktober 30% auf das Jahresabo und ihr könnt Aumio sogar eine Woche lang kostenlos testen, wenn ihr den Link in den Shownotes klickt. Und ich sage immer, eine Woche reicht aus, um herauszufinden, ob es zu euch passt. Also probiert es aus und ich hoffe, dass ihr ganz viel innere Ruhe damit finden könnt und Werbung Ende. Ja, und jetzt machen wir uns noch an die letzten paar wichtigen Dinge, die ihr wissen solltet. Und zwar, ja, wann ist denn da Unterstützung eigentlich sinnvoll, wenn man jetzt, sage ich mal, sich in der Eingewöhnung befindet und man hat das Gefühl, dass der Schlaf sich massiv verschlechtert hat? Ich finde, man sollte auf jeden Fall 6 Wochen erstmal abwarten und dem Kind die Möglichkeit geben, anzukommen in der Betreuung an dem neuen Ort und ja, auch ein bisschen mit Gelassenheit der Sache entgegenblicken. Ich habe festgestellt, dass es bestimmt, also mit Sicherheit 3 Monate braucht, bis ein Kind sich richtig gut eingewöhnt hat, bei manchen länger, bei anderen kürzer. Und ich sage nicht, dass man 3 Monate Schlafprobleme hat. Da müsste, glaube ich, schon viel schieflaufen in der ganzen Sache. Aber es braucht eben Zeit, bis dein Kind das jetzt auch als seinen Alltag akzeptieren kann. Solltest du jetzt schon irgendwie mehr als 6 Wochen lang Probleme mit dem Schlafen haben, wende dich einfach an mich. Also du darfst dich gerne auf meiner Internetseite im Kontaktformular mal einklicken und einfach mal deinen Fall schildern. Ich würde dir eine ehrliche Rückmeldung geben, ob du mich überhaupt brauchst. Denn oft ist es so, dass ich das Gefühl habe, huch, vielleicht ist da ein bisschen mehr Panik und der Rest ergibt sich dann auch wieder. Jetzt wollte ich aber auch noch mal so ein paar abschließende Tipps euch mitgeben, die ich echt wichtig finde. Und zwar kriege ich nämlich häufig auch Fragen von euch immer so unter der Zeit gestellt und ich habe mir die gemerkt, weil ich finde, die passen gut zur Folge. Mich hat jemand gefragt, sollte ich mein Kind in dieser Eingewöhnungszeit mehr tragen oder im Familienbett schlafen lassen, wenn es vielleicht vorher schon im eigenen Bett wieder geschlafen hat? Ich finde, das ist eine Geschmacksfrage. Wenn du das Gefühl hast, dein Kind schläft ruhiger in seinem Bett, in seinem Zimmer, dann würde ich dich nicht dazu zwingen oder anhalten wollen, das zu verändern. Aber du hättest halt Vorteile, wenn du wieder deinem Kind ein bisschen mehr Nähe nachts schenkst, denn wie wir ja schon gelernt haben, Körperkontakt fördert Oxytocin und auch das Sicherheitsgefühl. Und die körperliche Nähe hilft darüber hinaus ja auch deinem Kind dabei, den Parasympathikus zu aktivieren. Und das hat insgesamt einen sehr wohlwollenden, positiven Einfluss auf das Schlafverhalten. Also ich finde, wenn es euch gerade gut tut und euch hilft und du hast das Gefühl, dein Kind hat so einen Näheverlust, dann go for it und hilf deinem Kind. Also es bringt gar nichts, wenn du versuchst jetzt dir so einzureden, ah, es hat doch in seinem Zimmer geschlafen und es hat ja schon gut geklappt oder ich fange jetzt das nicht wieder an. Ich finde, in so Notsituationen, wenn der Schlaf außer Kontrolle gerät, darf man auch gern wieder mehr in die Bindung investieren und in die Nähe. Dann kam auch eine andere Frage, die fand ich auch ganz spannend, und zwar, warum ist mein Kind jetzt am Nachmittag und am Abend so überdreht? Eigentlich müsste es ja total müde und platt vom Tag sein. Ja, also, ich habe ja schon gesagt, die Cortisolspiegel sind auf jeden Fall erhöht. Also dein Kind ist in Alarmbereitschaft. Das heißt natürlich nicht nur, dass es eigentlich schlechter schläft, sondern dass es auch ein bisschen hyperaktiv sich verhält. Und ich finde, da kann man gar nicht so viel machen, außer mit ganz viel Ruhe der Sache entgegnen und das auf das Kind übertragen, indem man einfach sehr geregelte Abläufe anbietet. Ich habe das auch in meiner Erfahrung alles erlebt, dass mein Kind sich stark maskiert hat. Also es hat super funktioniert, gerade High-Need-Kinder, die funktionieren oft auch ziemlich gut im Außenverhältnis. Und wenn man dann mit ihnen zu Hause ist, erlebt man genau das Gegenteil, sodass man sich denkt, huch, der Tag war doch eigentlich gut, ich habe gute Rückmeldungen bekommen vom Personal und jetzt das. Dein Kind braucht jetzt einfach Sicherheit und sieh es immer so, wenn dein Kind sehr hyperaktiv ist, wenn dein Kind sehr wild ist, wenn dein Kind nicht zur Ruhe kommt, ich meine, es möchte einerseits den Tag mit dir auch nicht enden lassen und auf der anderen Seite ist es ja auch so, wenn dein Kind dir zeigt, wie es ist, das ist ja was Authentisches, dann fühlt es sich bei dir sicher. Kinder, die bei den Eltern besonders ausrasten und woanders immer total angepasst sind, zeigen uns ja damit auch nur, wie sehr sie uns vertrauen. Natürlich macht es keinen Spaß, das ist eine andere Frage, aber du kannst dieser Sache nur mit Strukturen, Wohlwollen begegnen. Ja, und jetzt war noch meine letzte Frage. Gibt es einen Weg, den Tagschlaf im Kindergarten zu unterstützen? Also, ich bin dagegen, dass man irgendwas trainiert für den Kindergarten. Wenn es irgendwas sein sollte, was euch wirklich hilft, zum Beispiel du schleichst irgendwas aus oder du versuchst nicht mehr so viel zu tragen, damit die das im Kindergarten besser hinbekommen, da gehe ich noch mit. Das kann man auf jeden Fall transferieren auf ein Bett in eine schlafende Position, in einer liegenden. Aber wenn du jetzt zum Beispiel stillst und du sollst aufhören, auf gar keinen Fall würde ich dich dazu motivieren, dass du das machst. Also du sollst nichts trainieren, um den Tagschlaf im Kindergarten zu unterstützen. Was du bitte machst, ist, du gehst hin zur Leitung, zur Gruppenleitung, zur Vertrauenserzieherin, zur Vertrauenserzieher und sprichst wirklich offen darüber, was dein Kind braucht. Du bist der Experte, du bist die Expertin und erzähle einfach frei heraus, wie ihr das zu Hause macht, was für euch gut funktioniert und findet gemeinsam einen Weg. Es muss doch eigentlich möglich sein, zusammen die bestmögliche Lösung für ein Kind zu finden, denn die Kinder verdienen das, dass wir uns Mühe geben. Und ich finde, ein Kindergarten muss in der Lage sein, auf die Bedürfnisse der Kinder einzugehen und das individualisiert auch zu tun und nicht mit ja, so einer Gleichschaltungsmethode, alle Kinder schlafen jetzt nur noch so ein und immer zu dieser Zeit, das haut nicht hin, dafür sind alle zu individuell. Ich würde immer das Gespräch suchen, immer, immer, immer. Ich weiß, ich schreibe das auch so oft und ich sage das auch so oft, aber ich sage es jetzt hier besonders noch ganz deutlich, damit ihr einfach auch, weil dein Kind hat keine Stimme, dein Kind kann für sich nicht selber einstehen, das kannst nur du. Und ich habe eigentlich eher gute Erfahrungen damit gemacht, da höflich und offen und kommunikativ nach außen zu treten und einfach zu sagen, wie es ist. Natürlich, wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt, das hat meine Mutter mal gesagt. Ich finde, ein bisschen stimmt es, aber man muss auch schon einfach ein bisschen, also ich finde, man dadurch, dass man Kinder hat, ist es irgendwie so, dass man ja nicht selbstsicherer wird, aber man wird manchmal schon so ein bisschen wie zu einem Löwentier. Also ich habe das Gefühl, dass man schon auch sehr viel wächst und sehr viel reift durch diese Rolle, wenn man ja Verantwortung hat. Man lernt aber irgendwie auch für sich selbst einzustehen und für sein Kind. Und das ist vielleicht auch eine gute Übung. Also wenn du jetzt sagst, ja, dir ist unwohl dabei, da was zu sagen, du willst da keinem vor den Kopf stoßen. Ich kann dich eigentlich nur dazu motivieren, offen darüber zu sprechen. Und am Ende ist es für alle gut. Manchmal sind ja die Erzieherinnen auch dankbar, wenn Rückmeldung kommt, damit die wissen, was sie machen können. Natürlich gibt es auch Fälle, wo es aussichtslos ist und wo ja man keine Lösung finden kann und das ist dann immer ganz schwierig, aber das ist jetzt so, das sind Sonderfälle, Sondermomente, die ich jetzt hier in der Folge nicht weiter adressieren kann, weil ja, das ist dann wieder beratungsspeziell. So, auf jeden Fall abschließend für euch alle, es ist normal, dass der Schlaf während der Kita-Eingewöhnung sich wackelig anfühlt und nicht mehr so ganz stabil ist. Wie gesagt, das Gehirn deines Kindes leistet gerade ganz, ganz viel wieder. Und ja, gib dem Schlafverhalten Zeit, sich wieder zu stabilisieren. Und wenn du unsicher bist, wenn du nicht weiter weißt, darfst du dich gerne jederzeit bei mir melden. Ich versuche echt wirklich immer auf Instagram alle Fragen zu beantworten. Manche kriege ich gar nicht erst, weil die gar nicht durchkommen. Manche schaffe ich natürlich nicht. Per E-Mail info@scheizli.de erreicht ihr mich auf jeden Fall viel schneller. Ja, und damit abschließend, das war es jetzt mit der Folge. Ich hoffe sehr, ich konnte euch ein bisschen helfen, ich konnte euch einen kleinen Überblick geben. Ich würde mich von Herzen freuen, wenn ihr meinen Podcast abonniert, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Außerdem brauche ich sehr, sehr gute Bewertungen. Bitte, bitte, egal wo ihr mich hört, bei Spotify, bei Apple, bei Podimo, bei Audible und was es sonst nicht noch alles gibt. Und bitte, bitte, nimm dir auch die Zeit, mir eine sehr gute Google-Bewertung zu geben. Denn damit hilfst du mir ja einfach, dass ich leichter gefunden werde von Eltern, die zum einen gar nicht wissen, was Baby- und Kleinkindschlaf bedeutet, aber zum anderen auch, wenn sie gezielt Hilfe suchen. Damit hilfst du wirklich jedem, kein Schlaftraining zu machen, wenn du mir eine sehr gute Bewertung gibst. Dauert auch gar nicht lange, kannst du einfach nur 5 Sterne geben, da freue ich mich auch, wenn du nicht schreiben willst. Ja, vielen lieben Dank. Und jetzt, das muss ich auch nochmal sagen, vielen Dank überhaupt für alles, was ihr macht, dafür, dass ihr so mitwirkt an dem Ganzen, weil alles, was ich erzähle, tragt ihr auch weiter. Also das ist auch euer Verdienst, wenn der Schlaf von Kindern bekannter wird, wenn Kinder es besser haben. Also wenn die, das ist wirklich, ich halte das wirklich für eine große Bewegung, die wir hier durchleben, dass wir so unsere Wurzeln so ein bisschen aufgeben im Sinne von das, was wir gelernt haben, wie man Kinder behandelt, wie unsere Eltern vielleicht behandelt wurden, dass man diesen Generationenkonflikt auflösen kann und das für die Kinder einfach besser macht in der Zukunft. Also wir sind gerade diese Generation, die das anstößt und die das in die Welt trägt. Ihr dürft das echt nicht vergessen. Wir sind das. Und dafür einfach danke, dass ihr das macht. Danke, dass ihr dabei seid und dass ihr ein Teil davon seid. Und ja, jetzt höre ich auf zu plappern. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen tollen Start ins Wochenende. Bis nächste Woche. Bleibt gesund, bleibt fit und vor allem schlaf gut und bis bald.